Guten Morgen, ich freue mich. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, Hammer. Wer freut sich noch, hier zu sein? Gibt es irgendjemanden? Gestern bin ich am Ruhrstadion vorbeigefahren. Wer weiß, wo das ist? Kann man all die Fußball... Ruhrstadion. What? Falsch. Bochum, yes, Ruhrpott. Ruhrpott, die Heimat von Grölemeier. Herbert, ich verstehe seine Lieder nicht. Geht's irgendjemandem noch so? Ich verstehe die Deutsch gar nicht. Okay, aber ich bin vorbeigefahren. Und dann haben wir uns unterhalten und haben gesagt, Begeisterung ist immer im Stadion. Das ist das, was uns so inspiriert, gerne mal ins Stadion zu gehen. Also wer gerne ins Stadion geht, ich gehe gerne, das ist inspirierend und lebendig, wenn es nicht so feindselig ist. Gibt's ja auch. Also ich war unterwegs und es gibt gute Nachrichten. Richtig gute Nachrichten. Ich habe euch ja mal erzählt, ich mag nicht so gerne, wenn mich jemand anredet. Könnt ihr euch erinnern? Genau. Und da das so ein Echo gefunden hat, halte ich euch immer jetzt auf dem Laufenden. Wie entwickle ich mich? Okay? Weil dann gibt es Hoffnung für jeden von uns. Ich war gerade auf dem Bahnsteig in Celle. Da redet mich jemand an. Oh. Da redet mich jemand an, den ich kenne. Nicht mehr so. Hallo. Und dann habe ich gedacht, okay, Gott, wenn du das bist, ich lasse mich gern drauf ein. Wir sind zusammen eingestiegen. Und dann haben wir die ganze Zeit geredet. Also nur mal... Update, ne? Ich kann dann auch schon auch nett sein. So. Zweiter Zug. Ich habe keinen Platz mehr bekommen, nur in so einem Abteil. Wer sitzt gerne im Abteil? Ich nicht. Da riecht es immer so komisch. Wenn einer sein Deo nicht benutzt, dann leiden 5 andere. Okay, und dann kam so ein kleiner Junge, 7 Jahre alt, erzählte er mir ganz fresh und PSV mag er so gerne, PSV Bremen, und erzählte mir, was er alles für Positionen in seinem Fußballverein spielt. Und dann, er war mit seinem Opa unterwegs, dann haben wir gefachsimpelt und er wusste ja alles. Ja, Deutschland war ja 4-mal Weltmeister, dann. Und das waren die Ergebnisse. Und Messi, ja, der konnte ja auch nichts mehr machen dann. Wow, Alter. Der Opa ist schon mal rausgegangen. Der konnte es nicht mehr ertragen. Wahrscheinlich, weil er das jeden Tag so ertragen musste von seinem Enkel. Aber das war schön. Also gut. Also auch ich kann mich entwickeln, und wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Und Gott benutzt die Zugfahrten. Lustig, ne? Ach, herrlich, heute Morgen hier zu sein. Okay, ich habe euch ein spannendes Thema versprochen heute Morgen. Sturm erprobt. Sturm erprobt Nummer 2. Wir haben uns letzte Woche eine Bibelstelle angeguckt, und wenn wir im Sturm sind, was sollen wir machen, anstatt zu jammern und zu klagen? Wir sollen als allererstes beten. Und das Zweite ist, wenn jemand gut drauf ist, der singe. Warum? Weil ein Lied hilft mir, wenn ich es in der Ermutigung singe, ein Lied hilft mir, auch zu singen in der Entmutigung, im Sturm. Und wir haben uns ein Zitat angeguckt. Es ist oft ein Lied, das mich durch den Sturm bringt. Welches Lied singst du im Sturm? Was ist dein Lied, was sich durch den Sturm hindurch singen lässt? Und manchmal höre ich Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich gar nicht mehr weiß, ob ich ganz gewisse Lieder singen kann, weil ich weiß gar nicht mehr, ob ich die glaube. Kennt das irgendjemand? Ich kenne das. Also, kommt, ey. Wenn ich das kenne, dann kennt ihr das wahrscheinlich auch. Traut sich halt niemand so richtig genau. Wenn es keinen Sinn mehr macht, das zu singen. Okay. Und dann hatten wir, der dritte Punkt war, in dem Sturm sollten wir eins nicht tun, und zwar uns isolieren. Und sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Ich warte erst, bis der Sturm vorbei ist, dann komme ich wieder oder dann gehe ich wieder. Das sollten wir nicht tun. Sondern wenn jemand leidet, der rufe seine Leiter, der rede darüber, der kommuniziere, nicht die Seele aufs Tablett rumführen, sondern mit wem redest du, wenn es dir nicht gut geht. Ist so wichtig, weil Menschen helfen uns, Gott hilft uns am allermeisten, klar. Und Menschen helfen uns, weil sie uns verstehen können. Und wir haben gesehen, Stürme, bei Stürmen ist es nicht die Frage, ob sie kommen, sondern wann sie kommen. Wann sie in unser Leben auch hineinkommen. Und heute Morgen freue ich mich über dieses Thema und ich möchte über Zweifel sprechen. Zweifel ist ja immer so ein gebanntes Thema. Darüber redet man nicht, das haben wir nicht. Und wenn wir es haben, dann bring es halt einfach zu Gott und dann wird alles schon gut. Und wir merken und wissen alle, es ist nicht so easy, wie du vorgibst, dass es so easy sein sollte oder ist. Sondern es ist Arbeit, sich durch den Zweifel hindurch zu arbeiten und dann zu einer guten Überzeugung wieder zurückzugelangen oder das erste Mal hinzugelangen. Und Zweifel sind nicht kontraproduktiv. Zweifel ist nicht immer die Abwesenheit von Glaube, sondern Zweifel zeigt oft, dass ich Dinge neu überlege, dass ich Dinge neu bedenke, dass in mir eine neue Seite aufgeschlagen wird, auf Dinge drauf zu gucken. Und wir begegnen in der Bibel so vielen tollen Beispielen. Und heute Morgen, wir gucken einfach, wie weit wir kommen. Gibt ja auch noch einen nächsten Sonntag. Vier Gedanken oder vier Fragen. Wo ist Gott im Zweifel? Eine sehr entscheidende Frage. Wo ist Gott im Zweifel? Wie ist mein Gottesbild? Ja, wenn ich so drauf bin, dann ist Gott nicht da. Oder so. Was sind die Gründe für Zweifel? Noch einmal, wie geht Gott damit um? Und was kann ich tun, wenn alles keinen Sinn macht? Was kann ich tun, wenn ich keine Antworten finde? Was tust du, wenn du Fragen über Gott hast? Was tust du? Wo gehst du hin? Mit wem redest du? Und was tust du, wenn du Fragen hast, die keine einfachen Antworten in sich tragen, sondern facettenreich sind, komplex sind, wie wir so sagen? Und wir alle kennen diese Beispiele. Wir haben intensiv gebetet für jemanden mit einer schrecklichen Diagnose. Und nach Monaten oder vielleicht auch nach Jahren ist dieser Mensch trotzdem gestorben. Wir haben Schmerzen, die uns das Leben zugefügt hat, vielleicht Menschen zugefügt haben. Und wir fragen uns, wenn doch Gott gut ist, warum schmerzt es immer noch? Oder wie stelle ich mich überhaupt meinen Zweifeln? Wie stelle ich mich dem, wenn sich mein Glaube so zerbrechlich anfühlt und Gott so fern scheint? Wenn Gott gut ist, warum habe ich überhaupt Schwierigkeiten? Wenn Gott mich liebt, warum repariert er das nicht einfach? Er kann das doch. Er könnte es doch. Sofort. Warum tut er nicht, was er könnte? Und ich habe auf keine Frage eine Antwort. Aber Gott hat gute Antworten. Und sein Wort hat gute Antworten. Und manchmal, und dazu möchte ich uns sehr einladen, haben wir eine selektive Theologie. Und die selektive Theologie ist, alles muss immer gut gehen. Alles muss immer einen super Ausgang haben. Es kann schon mal durch Stürme kommen, aber alles ist dann gut. Aber was, wenn nicht? Die drei Männer im Feuerofen, selbst wenn nicht, werden wir Gott vertrauen. David, selbst wenn nicht, halte ich an deiner Gegenwart fest. Paulus, selbst wenn nicht, jage ich dir hinterher, als ob es keinen Morgen gäbe, weil du mir alles bist. Wir haben es gesungen. Jesus reicht aus. Und deshalb die Bumpersticker-Theologie ist sehr einseitig und manchmal auch sehr lieblos. Da kommen Menschen und teilen mir ihr Herz und ich habe nichts anderes zu tun, als ihnen einfach nur zu sagen, naja, musst einfach festhalten. Halt doch einfach fest an Gott. Gott kommt niemals zu spät. Ja, weiß ich auch. Um die Frage geht es gerade gar nicht. Oder einer unserer Lieblingsstellen in dem Moment, so impulsiv kommt das dann aus uns raus. Römer 8. Gott lässt alles zusammenwirken zu unserem Besten. Völlig aus dem Kontext herausgerissen. Wenn wir mit verherrlicht werden, dann werden wir auch mit leiden. Ups, hatte ich gar nicht gelesen. Ups, dann bin ich auch in den Stürmen, in denen die Jünger waren. Hallo, dann erlebe ich auch das, was Jesus am Kreuz erlebt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg? Warum habe ich das Empfinden? Was soll denn das jetzt? Und es gibt Phasen. Gestern, als ich aus Bochum wieder zurückkam, ich bin bei 13 Grad losgefahren. Hallo, die gibt's noch. Also es gibt sie noch. Es gibt noch 13 Grad. Und es gibt auch noch einen blauen Himmel. Es war so warm. Richtig gut. Gib mir Hoffnung. Und je weiter ich fuhr, desto grauer wurde es. Und desto kälter wurde es. Und dann habe ich gedacht, was für eine schöne Beschreibung für unser Leben. Es gibt beides in unserem Leben. Es gibt die Zeiten, stehe ich in Bochum auf dem Hauptbahnhof, 13 Grad. Und dann gibt es die Phasen, wo der Zugbegleiter sagt, Vorsicht, Glätte, wenn Sie aussteigen. Und du kannst nicht so weit gucken, weil es so neblig ist. Und so ist es. Und so ist es doch. Und noch einmal, Zweifel sind nicht der Feind des Glaubens, sondern Zweifel sind oft ein Weg zu einem tieferen, bedeutungsvolleren Glauben. Das Entscheidende ist, ich muss dadurch, durch einen Prozess, ich muss mich einlassen. Das bedeutet ja nicht Zweifel. Ja, ich zweifle gerade, ist mir doch egal und ich mache nichts damit, sondern dass ich aktiv durcharbeite und mich dem stelle und Gott Fragen stelle, ohne ihn in Frage zu stellen. Du darfst Gott nicht in Frage stellen, aber ihm Fragen stellen. Ja, wo steht denn das? Na, in dem Psalm zum Beispiel. Dann sagt es Jesus, wie ich schon gesagt habe, ein ganzes Buch in der Bibel, Klagelieder. Also wenn du noch nicht traurig warst, dann bist du traurig, wenn du das gelesen hast. Wieso und warum? Na, es ist nicht schön zu lesen. Und das löst sich auch nicht auf, sondern die Güte Gottes, sagt er dann, der Jeremia. Es ist die Güte Gottes, die uns nicht scheitern lässt. Also es sind nicht die verbesserten Umstände. Es ist nicht mehr Geld auf dem Konto, ein besseres und schnelleres Auto, sondern es ist die Güte Gottes, die uns dahin bringt, Frieden neu wieder zu finden. Und deshalb, Zweifel sind nicht der Feind des Glaubens, sondern es ist so entscheidend, wie ich mit den Zweifeln, mit diesen Fragen in meinem Leben auch umgehe. Gestern war ich, wie gesagt, in Bochum. Ich war in Bochum auf einer Frauenkonferenz. Und dann haben sie mir schon am Freitagabend im Teammeeting gesagt, es wird wahrscheinlich eine Frau kommen, die hat vor 6 Monaten ihren 6-jährigen Sohn verloren. Und sie wäre noch keine Christin. Und dann habe ich mich darauf gefreut, diese Person zu treffen. Und sie war wirklich da. Und sie hat sich gemeldet beim Aufruf, Jesus kennenzulernen. Und war aufgelöst. Kam dann zum Gebet nach vorne. Und dann habe ich auch gedacht, jetzt ist der Moment. Was sagst du so jemanden in diesem Moment? Kam aus dieser Kriegssituation, auch in der Ukraine. Es war eine Gemeinde, da sind ganz viele aus der Ukraine Geflüchtete. Da sage ich gar nichts. Und dann haben wir gebetet. Aber du kannst ja keinen guten Ratschlag geben, wird schon. Also das Kind kommt nicht zurück. Und manchmal denke ich auch, weißt du, wenn Leute so sagen, naja, bei Hiob, der hat ja alles wieder zurückgekriegt. Ja, aber neue Kinder ersetzen ja nicht die anderen. Hallo? Komische Theologie. Der hat ja alles zurückgekriegt. Aber er musste durch seinen Verlust durcharbeiten. Das ganze Buch Hiob, er arbeitete durch seinen Zweifel hindurch, bis er zu dem Punkt kam, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt erkenne ich, du bist der Gott, dem ich immer schon geglaubt habe. Nicht unbedingt immer der tut, was ich will, aber der immer für mich da ist. Der immer an meiner Seite steht. Erste Frage, wo ist Gott? Im Zweifel, in meinem Zweifel. Und jetzt mal, sind das nicht Fragen, die uns alle auch interessieren oder beschäftigen? Warum ist der Krieg so lange? Habe ich gestern, weiß nicht, wie oft gehört. Mein Papa, mein Sohn, mein Ehemann, die sind da immer noch. Warum? Und wo ist Gott? Auf jeden Fall ist Gott nicht fern in deinem Zweifel. Und Zweifel ist ja auch ein Teil, ein wesentlicher Teil, wenn wir durch Trauerprozesse gehen. Diese Fragen zuzulassen, Gott zu fragen, ohne ihn in Frage zu stellen. Ich verstehe es nicht. Und wäre dankbar, wenn du es mir erklärst. Oder wenn du mir neu begegnest in dem Ganzen, was mich bewegt und beschäftigt. Und ich möchte es sehr deutlich sagen, wenn du zweifelst, macht es dich nicht schlecht, sondern es macht dich menschlich. Es heißt nicht, dass du deinen Glauben verloren hast, sondern einfach, dass der Heilige Geist in dir etwas aufbricht und du durch diesen Teil, durch dein Leben hindurch gehst und wieder neu erlebst, wie Frieden in dein Leben hineinkommt. Nicht unbedingt die großen Antworten oder die kleinen Antworten, aber wie sich Gottes Friede wieder manifestiert in deinem Leben. Gott ist nicht fern, habe ich gesagt. Und ich möchte uns ein paar Beispiele geben. Weil die Bibel spricht darüber sehr unverblümt, sehr offen. Fangen wir mal mit Sarah und Abraham an. Den hatte Gott den verheißenen Sohn versprochen. Und wir wissen, schlussendlich haben sie 25 Jahre gewartet. 25 Jahre haben sie auf diese Verheißung gewartet und es ging durch Unmöglichkeiten. Und dann sagen sie, Gott, du sagst, wir werden in diesem Alter ein Kind bekommen? Fragezeichen. Das ist unmöglich. So Sarah und Abraham, die so viel erlebt haben mit Gott, immer wieder ihm begegnet sind, sie stellen diese Frage, wie kann das gehen? Wie soll dir das möglich sein? Und Gott gibt ihnen keine Antwort. Er schickt ihnen dann nur zwei Engel. Und später sehen wir, da kam der Sohn der Verheißung. Und wir sehen die Israeliten, ich habe erst Gideon, okay, Gideon. Ein Engel kam zu Gideon, hey Gideon, you are the one, du bist der, den Gott auserwählt und du wirst der nächste Richter. Und Gideon sagt, what? Ich habe Angst und ich weiß ja gar nicht, was ich tun soll. Und Hilfe, wer ist denn Gott und wer bin ich überhaupt und wer ist denn das Volk Israel? Außerdem habe ich Angst vor meinem Volk. Und dann sagt er, Gott, wenn du wirklich mit mir bist, dann beweise es mir noch einmal. Und er hat das Vlies nicht nur einmal ausgelegt, sondern zweimal. Hallo. Dann haben wir die Israeliten, die auch Unglaubliches mit Gott erlebt haben. Ich meine, das Meer hat sich geteilt, Wolkensäule, Feuersäule, ich meine, hallo, Versorgung vom Himmel, großartig, 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 die Ägypter hinter ihnen, das Verheißene vor ihnen. Und dann waren sie in Situationen, wo ist denn jetzt der Milch, die Milch und der Honig? Murre, murre, murre. Gott, du hast schon früher Wunder vollbracht, sagten sie, aber wir vertrauen dir jetzt nicht mehr. Weil die Situation so ist, wie sie ist. Dann haben wir Johannes den Täufer, der sagte zweimal, Jesus, ich wusste ganz zu Anfang, Jesus, ich wusste, dass du der eine bist, der kommen soll, aber ich habe gezweifelt. Was, Johannes der Täufer? Der Glaubensheld, der gefastet und gebetet hat, der sich abgesondert hat, der heilig gelebt hat für Gott, der hat gesagt, ich habe Zweifel. Und dann nicht nur einmal, das zweite Mal aus dem Gefängnis. Johannes saß im Gefängnis. Und dann hat er gefragt, sagt mir doch, ist Jesus wirklich der Messias, der kommen soll? Ist er das? Ich löse es nachher auf, wenn ich überhaupt heute noch dazu komme. Man könnte sagen, er hat gesagt, Jesus, ich wusste, dass du der eine bist, durch diesen Zweifel war ich durch, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Und ich finde das so menschlich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wo ist Gott in meiner Situation? Was tut er in meiner Situation? Und dann unser Paradebeispiel, Thomas, den wir gerne titulieren, und das würde ich gerne abschaffen, so ein bisschen bemitleidenswert sagen wir das dann, der Zweifler, ho, ho. Der hat es nicht gecheckt, sondern ganz viel Thomas steckt in uns und Thomas war großartig. Er hat sich getraut, die Fragen zu stellen und das zu sagen, was ihn beschäftigt hat. Thomas hat gesagt, Jesus, ich werde es nicht glauben, bevor ich es nicht mit meinen eigenen Augen sehe. Wow. Man kann das sagen, okay, der hat es nicht gecheckt, oder man kann sagen, was für ein Mut. Zu sagen, also ich adressiere das hier mal in aller Klarheit und ich lass dich nicht los, Jakob, ich lass dich nicht los, bis ich es nicht gesehen habe. Bis ich es gesehen habe. Dann Matthäus 28. Die 11 Jünger, da war ja dann nur noch aus 12 wurde 11. Sie gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber, was haben sie gemacht? Tanzten. Nee. Zweifelten. Einige aber zweifelten. Mann, Leute, die hatten Jesus gesehen nach der Auferstehung. Die haben ihn angefasst. Die waren mit Jesus, als er ihnen sein Herz mitgeteilt hat. Und sie hatten nichts Besseres zu tun, als einige zweifelten. Aber wie gut, weil sie alle haben sich durchgearbeitet durch ihren Zweifel. Und nochmal, Zweifel sind nicht der Feind des Glaubens, sondern es macht mich, es bringt mich in einen Zustand von, ich muss das klären. Um weitergehen zu können, ich muss das klären. Und ich möchte das klären. Und ich möchte diesen Dingen auf den Grund gehen. Und interessant ist, wie Jesus hier reagiert. Matthäus 28. Er sagt dann nicht, wow, okay, okay, einige zweifeln, okay, ihr seid draußen. Und tschüss. Und tschüss, ich habe ja hier noch eine Ersatzbank. Jesus hatte keine Ersatzbank. Und er ist gar nicht auf ihren Zweifel eingegangen, sondern das, was wir sehen ist, Jesus sandte sie aus. In ihrem Zweifel und trotz ihrer Zweifel. Er nahm sie und er sandte sie aus. Geht hin und verändert die Welt. Geht hin und mache zu Jüngern. Trotz aller Zweifel. Und wo stehst du? Das nächste kommt nächstes Mal. Da kommt auch die Lösung. So. Aber vielleicht halten wir mal diese Spannung aus. Und wir trauen uns, das mal auszuhalten. Uns die Fragen aufzuschreiben. Die Fragen des Lebens. Da, wo wir Nöte haben. Greg Grashel, und damit schließe ich dann wirklich. Er hat ein Buch geschrieben, Hope in the Dark. Hoffnung im Dunkel. Und da geht es um viele Dinge. Und da stellt er eine Frage, mehrere Fragen in diesem Abschnitt. Was wäre, fragt er, wenn das ehrliche Eingestehen deiner Zweifel der erste Schritt zu einem tieferen Glauben wäre? Was wäre, wenn das Annehmen deiner geheimen Fragen die Tür zu einem tieferen Verständnis von Gottes Charakter öffnen würde? Was wäre, wenn es, um Gott näher zu kommen und eine echte Vertrautheit mit ihm zu entwickeln, erforderlich wäre, das zu ertragen, was sich unerträglich anfühlt? Ihn durch eine unheilvolle Äußerung zu hören, ihm im Moment des Untergangs zu vertrauen, seine Stärke anzunehmen, wenn man schwach und von einer Last niedergedrückt ist. Was wäre, wenn es echte Schmerzen erfordert, um tiefe und beständige Hoffnung zu erfahren? Soweit. Was wäre? Wie wäre? Welche Prozesse würden laufen in deinem Leben, wenn wir uns diese Fragen stellen und uns diesen Fragen stellen? Gott, was wäre, wenn ich dir ehrlich sage, wie es mir geht? Wenn ich meinem Kleingruppenleiter einfach mal all die Dinge auf den Tisch lege? Ich habe gedacht, ich wäre durch mit der Trauer. Und jeden Tag streift mich ein ICE. Ich hatte gedacht, ich wäre über die Schmerzen hinweg. Und manchmal triggert das so sehr, dass ich jemanden anschreie. Normalerweise meine Kinder. Was wäre, wenn ich mich dem stellen würde und ehrlich durcharbeite und durchgehe und sage, es ist so. Ich vermisse jeden Tag. Ich frage jeden Tag. Und dennoch vertraue ich. Es ist nicht die Abwesenheit von Vertrauen, weil ich weiß, wer mit mir durch meine Prozesse hindurchgeht. Und wer sie nicht immer auflöst, aber löst, weil er der Löser ist. Ich bin gestern zurückgefahren mit einem Satz, den ich, keine Ahnung, wo ich den gelesen habe. Wenn du seine Hand gerade nicht siehst, dann kannst du immer seinem Herzen vertrauen. Was bedeutet das? Wenn du seinen Segen gerade nicht siehst, dann kannst du immer vertrauen, dass er dich liebt und dass er einen Weg hat, auch wenn du ihn gerade nicht siehst. Dass er Trost hat, auch wenn du es gerade nicht spürst. Dass er dich sieht, wir haben es vorhin gesungen, du bist der Gott, der mich sieht. In all diesen Dingen, du bist der Gott, der mich sieht. Und weil du so bist, wie du bist, vertraue ich dir mein Leben an. Mit all dem, was mich an Fragen auch rumtreibt oder beschäftigt. Ich würde gerne für uns beten an diesem Morgen. Wenn es dein Prozess ist, auch zu sagen, ich stelle mich diesen Fragen. Ich räume auf. Ich sortiere. Und ich gucke das mal an. Ich gucke das an. Vielleicht gibt es Heilung. Ganz bestimmt. Vielleicht nicht so, wie wir das immer wollen. Es gibt Heilung. Würdet ihr mit mir aufstehen? Und lass uns einen Moment kreieren, wo du sagst, ganz persönlich, wo du persönlich heute Morgen vor Jesus trittst und sagst, Jesus, ich fange mal an, mein Herz zu öffnen. Ich schaue das an. Heiliger Geist, schenkt mir eine Bereitschaft, dass diese Tür durch den Zweifel hindurch geöffnet wird. Da, wo du stehst, red doch mit Gott darüber. Und Jesus, ich danke dir, dass du der Löser bist, dass du der Herauslöser bist, uns herauszuschälen aus all dem, was so fest sitzt in uns. Und dass du uns Raum gibst, zu laufen und zu gehen. Dass du uns Raum schenkst durch all unsere Zweifel hindurch, durch all unsere Fragen hindurch. Nimmst du uns an der Hand, umarmst uns, Jesus. Und du versicherst uns, dass wir zu dir gehören. Hey, du bist mein. Und manchmal ist es alles, was wir hören müssen. Ich bin sicher mit Gott und in ihm und durch ihn. Und all meine Fragen, ich bringe es zu ihm, weil ich kann es nicht lösen. Und Hiob hat gesagt, ich kann auf 1000 nicht eins antworten. Das macht ihn menschlich. In unseren Fragen, in unseren Zweifeln, in unseren Stürmen geht es uns oft genauso. Und da möchte Jesus uns ermutigen, weiterzugehen. Durch diesen Prozess hindurchzugehen und zu erleben, wie der Heilige Geist wacht über diesen Prozessen und wie Leben hervorkommt. Nach dem Winter kommt der Frühling ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Woanders sind schon 13 Grad. Und es gibt uns Mut, der Frühling kommt. Der Frühling kommt in dein Leben. Da sprost was auf, durch den Winter auch hindurch. Winter ist ja auch oft die Zeit, in der etwas stirbt, was auch sterben muss, damit Neues aufsprossen kann. Und damit die Natur neu Anlauf nehmen kann, um es blühen zu lassen. Und so ist es in unserem Leben genauso. Und ich danke dir, Vater, so sehr für jeden Einzelnen an diesem Morgen, weil du hast deine Prozesse. Und wenn alles nicht mehr sicher ist, ist das sicher, dass du nicht fern bist, sondern der Gott der Nähe bist, der Gott des Sehens, der Gott, mit dem wir alles besprechen können, der Gott, der uns den nächsten Schritt gehen lässt, der uns das Licht immer wieder sehen lässt. Hab Dank dafür, Jesus. Und wie wir es jeden Sonntag auch tun, würde ich gerne fragen, wenn du hier bist und du sagst, ich möchte Jesus begegnen, ich möchte Jesus mein Leben öffnen, vielleicht das erste Mal, dass du sagst, Jesus, ich habe immer nur gehört, aber dich noch nicht erlebt. Dann lade ich dich ein heute Morgen, dass du dieses Angebot, diese Einladung von Jesus annimmst, der sagt, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Und wenn du mir auftust, dann komme ich in dein Leben. Und dann vergebe ich dir und dann schenke ich dir ein neues Leben in Gemeinschaft mit mir, mit dem, der dich geschaffen hat, der dich sieht, der dich liebt. Und wenn das dein Schritt ist an diesem Morgen, dann zeig mir doch kurz deine Hand, während niemand hier herumschaut. Wir wollen Privatsphäre einfach wahren auch. Aber wenn das dein Schritt ist, zeig mir kurz bitte deine Hand. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, es ist meins? Danke dafür. Ja. Und Jesus, ich danke dir für die Menschen, die sagen, hier bin ich. Und du bist die Tür, durch die sie jetzt gerade hindurchgehen. Und es ist mehr als einfach nur den Arm zu heben. Es ist eine Entscheidung, dich hineinzulassen in ihr Leben. Und ich danke dir, dass du darauf reagierst, dass du einziehst und dass du dein Leben ausbreitest in ihn. So spreche ich Segen in euer Leben hinein, einen Neuanfang und eine Nähe von Jesus. In dem Namen von Jesus. Amen. Amen.